Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Generationengespräche.
Hallo.
Ja, danke, dass du wieder reingeschalten hast. Ja, heute wollen wir über ein anderes Thema etwas reden. Wir haben ja in letzter Zeit ja viel über uns geredet und ja, keine Ahnung, es ging ja oft um dein, oder in letzter Zeit um dein Präsidiumamt, sage ich mal, und solche Sachen. Heute wollen wir einmal auf eine andere Facette von dir als Person eingehen oder eine andere, ja, wie soll man sagen, eine andere Jobart sozusagen. Das hatten wir ja am Anfang mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob das noch sonst oft im Podcast erwähnt wurde, aber du bist ja auch der Wildhüter von unserer Gemeinde und da haben wir mal gesagt, machen wir mal eine Folge und reden über deine Arbeit als Wildhüter, eben die Natur, die Tiere und auch, ja, was ja schon passend ist, zu der Generation, wie ist die alte Generation noch mit der Natur verbunden, warum kann man sagen, ist die junge Generation immer weniger mit der Natur verbunden und ja, ich denke, das wird sicher ein interessantes Gespräch und ja, legen wir mal los.
Wie gesagt, mein Hauptjob ist eigentlich Wildhüter in der Gemeinde Tujetsch und das Gemeindepräsidium ist eigentlich ein Nebenjob. Aber vielleicht, ich habe ja dir ja gesagt, ich hatte jetzt in den letzten Wochen einige Referate zu halten, Präsentationen über Wildtiere in den Bergen. Und ich stelle immer wieder fest, wie interessiert die Leute sind, auch Kinder, sehr interessiert, aber wie wenig die Leute eigentlich über unsere Umwelt verstehen. Und obwohl sie bei uns Ferien machen, sind sie ja so weit weg von der Natur. Und sie sagen, ja, ich komme jetzt da nach Sedrun in den Ferien und da ist ja alles so schön und so naturnah. Und dabei gehen sie von der Hauptstraße in die Ferienwohnung oder im Hotel und von der Hauptstraße ins Skigebiet und zurück. Und natürlich sind die Aussichten schön auf den Bergen, aber es ist halt schon was ganz anderes, wenn man dann Zeit nimmt und dann irgendwo in einem Ort hingeht, da einmal sitzt und dann einfach die Umgebung einmal betrachtet.
Genau, ich denke, das ist sicher ein wichtiger Punkt, vor allem eben, wenn man Ferien macht, muss immer etwas laufen, immer von einem Punkt zum anderen, von einer Attraktion zur anderen, aber eben wie viele stellen sich einfach irgendwo hin und machen mal 15 Minuten ja gar nichts. Das ist ja auch das, was ich ja jetzt sehr gerne mache und oft mache, dass man halt wirklich sich 15 Minuten Zeit nimmt und dann wirklich gar nichts macht, halt wirklich die Natur anhört und anschaut und eben nicht das Handy trotzdem nutzen, nicht Musik hören, nicht irgendwas, sondern einfach nur eben gar nichts macht. Ich denke, das hat sicher viel damit zu tun, dass halt viele eben von einer Sache zur anderen, auch wenn sie wandern gehen, da müssen sie das fotografieren, das anschauen, das. Und wirklich die Natur zu spüren, ist nochmal was ganz anderes. Und ich denke, da kannst du ja mal von deinen Erfahrungen reden, weil du bist ja so viele Stunden pro Jahr in der Natur und eben lange Zeiten, um einen Job auszuführen, um eben Zählungen zu machen, was auch immer. Ich denke, so ein Einblick wäre sehr bereichernd für viele, was das wirklich heißt, einmal so naturverbunden zu sein.
Ja, ich beginne einmal eigentlich mit die Natur, die Umwelt bei uns ist streng gebunden an die Jahreszeiten. Ja. Wir sind jetzt im Winter. Wir haben sehr viele Gäste bei uns, alle gehen Skifahren, Touren fahren, Freeriden. Gestern war ich auch Skifahren am Morgen. Dann, bevor ich nach Hause gekommen bin, habe ich zwei Gleitschirmflieger gesehen. Mhm. Und Gleitschirmflieger ist bei uns, das oder bei uns Wildhütten bedeutet immer nichts Gutes. Und schon hatte ich da ein Rudel Gämsen gesehen, die in den Bergen wirklich hoch oben fliehen mussten, weil sie einfach Angst haben, das ist Panik. Und schon bin ich wieder bestätigt worden, aha, Gleitschirmfliegen, Unruhe und so weiter und so fort. Also unsere Wildtiere im Winter brauchen vor allem eins und das ist einfach Ruhe, in Ruhe lassen. Und wir Menschen haben im Winter wie im Sommer, haben wir einfach unsere Umgebung, nehmen wir alles ein. Alles. Das heißt, im Winter eben, wie gesagt, Skifahren, Freeriden, Touren fahren, dann kommen eben noch Gleitschirmflieger und so weiter. Und die Einstandsgebiete, wie wir das nennen, wo die Wildtiere im Winter sich befinden, werden dann gestört. Und man muss einfach sehen, so ein Gemskitz, so im tiefen Schnee, 2-3 Mal fliehen und dann sind die Kräfte am Ende und dieses Tier stirbt. Und das sehen wir eben und darum sind wir eben da sehr sensibel. Was eben man auch wissen muss, wir haben verschiedene, wie wir Menschen auch, aber die Wildtiere haben eine Überlebenstaktik für den Winter. Es geht nicht darum, wie überleben die Wildtiere bei uns, sondern überleben sie überhaupt einen Winter?
Ja.
Das ist dann die Frage. Zum Beispiel Gämse und Steinböcke, die brauchen sonnige Gebiete, wo es abriss, das heißt kein Schnee, wo vielleicht Lawinen runtergegangen sind, wo sie einfach Flächen haben, wo sie bleiben können, essen können. Und es ist natürlich schon entscheidend, wie viel Schnee wir haben. Wir sagen immer, der Winter ist eigentlich das Flaschenhals, welche überleben den Winter. Wenn wir viel Schnee haben, starke Winter, Winde und Kälte, das setzt die zu. Und wenn wir dann noch nach einer solchen Periode dann noch mitten durch die Wildeinstandsgebiete fahren, dann ist das eben passiert. Vielleicht eine Frage an dich. Weißt du, welche Strategien zum Beispiel die Steinböcke haben, um den Winter zu überleben? Welche hast du? Welche hast du deine Idee?
Also, ja, die Tiere versuchen halt so wenig Energie zu verbrauchen wie möglich.
Richtig.
Sie bewegen sich so wenig wie möglich.
Genau.
Und sie schauen, dass sie trotzdem irgendwo eben von diesen Einflüssen geschützt sind, von Wind und Wetter, dass sie sich irgendwo verstecken können sozusagen.
Genau. Also sie beginnen ja schon im Herbst Fett anzusetzen.
Ja, genau, das natürlich. Ja,
sie haben eine Reserve, eine dicke Fettschicht, dann Winterfell. Sie lassen ein Winterfell anwachsen, so gehen die in den Winter. Und dann ist es eben so, dass sie eben Gebiete suchen, wo sie aus Erfahrung wissen, da überleben wir am besten. Da hat es Ruhe, da hat es sonnige Hänge. Und da ist es eben wichtig, dass die adulten Tiere, die alten Tiere, diese Tradition immer weitergeben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von der Jagd die alten Tiere wegnehmen würden, dann wäre diese Tradition weg und eine neue Generation müsste zuerst die Erfahrung machen, um da überhaupt zu wissen. Und was Steinböcke auch machen können, sie können die Körpertemperatur ziemlich weit runterbringen.
Ja,
ja. Und dann liegen sie irgendwo und können eben so eigentlich den Stoffwechsel so reduzieren, dass sie so wenig Energie wie möglich brauchen. Und dann liegen die da. Und was meinst du, wie kommen die wieder auf Touren? Was ist eigentlich wie sie da die Körpertemperatur wieder hochbringen?
Also was der Auslöser dafür ist,
ja.
Wenn sie Hunger haben und sich bewegen müssen,
aber
was meinst du?
Nein, die Sache ist jetzt, gehen die in der Nacht in einem Einstandsgebiet, wo sie Ruhe haben und bringen die Temperatur runter, weil es eben vielleicht draußen minus 10 Grad ist, dann brauchen sie die Sonne. Und die Sonne, die heizt dann den Körper auf und dann können sie langsam wieder in Bewegung kommen, Stoffwechsel ein bisschen und dann beginnen zu essen. Jetzt musst du mal vorstellen, jetzt hast du da ein Steinbockrudel, alle sind im Down-Modus, wenn man das so sagen, die liegen da und plötzlich kommt ein Freerider. Dann bevor die überhaupt die ganze Maschinerie in Gang gebracht haben, Stress und Flüchten, dann ist das ein sehr großer Energieverbrauch. Oder? Also die Steinböcke haben diese Strategie. Die Gämsen, Fett anfressen, dann sie haben ein schwarzes Fell. Das heißt, im Winter, wenn die Sonne einstrahlt, dann haben sie eben Wärme durch die schwarze Decke, wie wir sagen. Und das ist auch ein Problem. Im Winter, der sehr warm ist, haben sie zu warm. Oder da ist dann die Temperatur so hoch, dass eben diese Sachen, die über die Evolution, was sie verändert hat, plötzlich eben zum Nachteil wird, oder?
Ja, also da passt sich dann eigentlich die Natur zu langsam an den Umständen.
Richtig.
Ja,
nee.
Ja, also ich finde es ja...
Ein
ja.
gutes Beispiel ist auch der Schneehase. Schneehase ist im Sommer braun, im Winter weiß. So, jetzt ist er weiß im Winter und jetzt kommt es zu schnell Frühling, Schnee schmilzt, die Umgebung ist braun noch, beginnt zu wachsen und er ist weiß. Ja. So, er hat keine Deckung mehr. Ja. Im Winter, im Schnee, siehst du den Schneehasen fast nicht.
Ja, ja.
Und das ist auch ein Problem der Klimaerwärmung. Und da werden vermutlich die Hasen höher gehen und sie werden vielleicht zurückgehen im Bestand. Dafür kommen die Feldhasen dann vermehrt, oder? Mhm. Also es hat immer so Vor- und Nachteile, aber die Klimaerwärmung geht so schnell, dass die eben die Anpassungen der Wildtiere nicht so schnell mitkommen können. Das ist ein riesiges Problem. Haben wir auch beim Schneehuhn genau das gleiche Problem.
Ja, ich finde es so faszinierend, vor allem im Winter kommt mir der Gedanke noch oft, wenn man zu Hause ist und halt überlegt, diese Wildtiere sind da draußen, eben rund um die Uhr und überleben das und wir Menschen eben müssen schnell zur Arbeit laufen und frieren und wie schwach wir da sind und eben uns mit anderen Dingen eben angepasst haben, eben weil wir so schlau intelligent sind, haben wir eben Unterkünfte gebaut, haben uns so geschützt, haben eben dann die Felle der Tiere angezogen, um uns im Winter warm zu halten, also eben noch ganz, ganz früher. Einfach so, finde ich so interessant eben zu überlegen, dass ein Winter, der bei uns ja viele, viele Monate geht, dass diese Tiere das überhaupt packen, ist wirklich... Ja, die Natur ist Wahnsinn in so Sachen.
Also es gibt ganz, ganz verschiedene Strategien. Wir haben ja zum Beispiel das Murmeltier. Was macht es? Oder? Oktober, Ende Oktober im Bau und schläft den Winter durch. In eine geschützte Umgebung, Höhle, wo nicht frieren kann und bringt eigentlich den Puls runter, Stoffwechsel runter und schlafen einfach den Winter durch.
Mhm.
Und das ist ja ein kleines Tier. Und wenn ich denke, dass die Braunbären bei uns, nicht jetzt bei uns, aber im Engadin hat es die auch schon die überwintern auch im Schlaf. Man muss sich dann mal diese Taktik vorstellen.
Ja,
die ist ja genial.
Ja.
Oder zum Beispiel, wir haben die Birkhühner, was die machen, die bauen wie ein Iglu in der Schneedecke.
Hm.
Und da sind die dann geschützt. Sie sind auch von den Federn, Daunenfedern, sie sind sehr geschützt, haben auch ihre eigene Strategie. Aber eben, wenn es wirklich kalt ist, starke Winde, dann gehen sie in so einen Iglu, bauen die eine Höhle rein, sind da drin. Und was meinst du, was bringt sie am meisten um?
Ja, Skifahrer,
die
überfahren, oder?
Genau, die Freerider, die gehen dann... Unwissend,
ja, ja.
Oder kein Mensch möchte das extra machen. Das ist einfach
logisch.
Unwissenheit. Und dann fahren sie drüber, Iglu wird zusammengestampft und sie verändern dann in ihrer eigenen Höhle, in einem eigenen Iglu.
Ja.
Oder? Und zum Beispiel die Amphibien, die gehen an geschützte Orte und wie der Frosch, die frieren fast zu.
Ja, genau. Ja.
Und das ist oberkrass, die haben ja wie ein Froschschutzmittel,
mhm.
im Körper, wo sie eben fast einfrieren können und tauen dann auf und so überleben sie den Winter.
Genau.
Und es ist einfach faszinierend, wie das bei uns passiert oder die Vögel, gewisse Vögel ziehen weg im Süden, denken, macht ihr mal
im Winter. Ist die schlauste Strategie, finde ich, den Winter einfach sagen, nein, ich gehe jetzt, wo es wieder warm ist. Ich gehe am Strand.
Ja, genau. Unsere Hirsche machen das. Mhm. Wir haben jetzt von Steinbock und Gemswil, die bleiben da, sind standorttreu. Aber die Hirsche, die wandern.
Ja.
Und die wandern auch, ich sage, in tiefere gelegene Gebiete, wo es eben nicht so viel Schnee hat und bleiben da über den Winter und kommen. Jetzt hast du ja gesehen, wir waren vorgestern, waren wir ja unterwegs.
Ja, ja,
spät abends, jetzt kommen die Hirsche langsam.
Kommen wieder,
In unsere Gebiete. Also, wie gesagt, das Überleben im Winter bei uns ist gegeben, Strategie und auch die Vögel. Wir müssen Vögel, die hier sind, die bleiben, die müssen wir nicht füttern, sondern die Natur gibt ihnen genügend Fressen, Sachen, wo sie fressen können. Sie brauchen nicht, es ist einfach schön, wenn man sie, und aber da auch wichtig für die Leute, gebt Sachen können, wo eben ihnen gut tut und nicht Brot und solche Sachen, wo
ich nicht gut tue. Ja, eben, das ist mega spannend. Ich finde, es ist aber trotzdem auch interessant von dir eben die Frage, die ich gestellt habe, dass du das beantwortest mal. Was findest du eben so, oder wie ist das wirklich in der Natur zu sein? Was, da finde ich, müsstest du noch einmal ein bisschen ansetzen.
Ja, also für mich die Zeit in der Natur zu sein, oder ist immer der Frühling. Da beginnt das Leben, die Vegetation, die Blumen, alles kommt von dieser Winterstarre hervor, blüht, die Tiere bekommen Junge, und alles kommt wieder zu und alles geht so schnell. Und wenn man da, wir haben ja im Frühling, zählen wir alle Bestände. Das heißt, wir zählen wirklich alle Steinböcke, Gämsen, wir zählen die Hirsche, die Rehe, wir zählen das alles, um zu wissen, wie viel ist da, was hat im Winter überlebt, sind die Tiere gesund und was dürfen wir aus der Jagd, mit der Jagd überhaupt aus diesen Beständen rausnehmen. Und da, wenn man einen guten Ort hat und einfach da sitzt und zum Beispiel, wenn wir jetzt da diese Bestände zählen, was alles dann noch passiert. Da hast du plötzlich Ameisen, die kommen. Da hast du plötzlich ein Schmetterling, eine Maus, die du siehst. Dann siehst du vielleicht den Steinadler, der irgendwo die Vögel und natürlich die Tiere, wie sie sich bewegen. Und dann siehst du eben gewisse Blumen. Und du weißt genau, wenn es diese Blume gibt, dann gibt es diese Vogelart, weil diese Vogelart diese Blume braucht und so weiter und so fort. Das ist unendlich. Und für uns natürlich, wenn du ständig da am Beobachten bist, am Beurteilen bist, dann siehst du auch das schnell. Und unsere Umgebung wurde natürlich früher extrem genutzt. Heute freizeitmäßig, aber früher durch Landwirtschaft oder durch die Wasserkraft. Wir haben ja bei uns 2 Staumauern. Und man muss sich das mal vorstellen, in unserer Gemeinde werden alle Bäche, Flüsse, werden gefasst und in der Staumauer geleitet. Außer ein Fluss, ein Bach, und das ist, wo wir die Maiensesshütte haben. Das ist der einzige Bach in der Gemeinde, der nicht abgeleitet wird für die Produktion von Elektrizität.
Ja.
Und das ist eben auch speziell. Die Leute denken, das ist so schön. Und wenn man eben den Rhein einschaut, dann fließt da eigentlich sehr, sehr, sehr wenig Wasser. Und da haben wir auch halt 2 verschiedene Gesichtspunkte. Unsere Berggemeinden können überleben und können investieren dank den Wasserkraftwerken. Und für diesen Return, den wir haben aus der Wasserkraft, haben wir dann von der Umwelt abzugeben. Also das heißt, das Problem, die Restwassermengen, die durch den Rhein noch fließen, sind eigentlich für unsere Fischbestände viel zu tief. Mhm. Und das ist ein riesiges Problem, wo eben Politik, Wirtschaft dran ist, da Lösungen zu finden. Und nochmals, ich habe eben, wenn ich da an Wanderwege bin und eben Tiere beobachte, ich hatte schon Gäste, die sind 20 Jahre in Sedrun. Dann sagten die zu mir, fragten, was machen Sie da? Und dann sage ich, ja, ich zähle die Gämsen. Dann sagten die, ja, hat es da Gämsen? Dann sage ich, ja, schaut mal, gerade über 200 Meter Luftlinie, da sind sie. Dann sage ich, ja, sie hätten da noch nie Gämsen gesehen. Dann habe ich gesagt, wie kann man so lange in unserer Gemeinde sein, da Wanderwege und nie stehen bleiben, vielleicht ein Feldstechen, einfach mal nicht 10 Minuten, sondern einfach eine Stunde oder 2 da sitzen, die Ruhe genießen und eben beobachten. Und ich bin überzeugt, wenn man noch einen Feldstecher hat, plötzlich sieht man so viel.
Ja, so genau. Viel. Eben das war ja mein Punkt am Anfang, dass eben viele, die wandern gehen, sagen, ey, die Wanderung ist von Punkt A nach Punkt B, das ist das, was wir machen. Aber eben was da alles noch zusätzlich rundherum passiert, das ist ja genau das Gleiche, was ich auch oft sage, wenn die ganzen Velofahrer, die ja bei uns die Pässe hochfahren, die, wenn man da mit dem Auto vorbeifährt, die sind meistens einfach, schauen auf den Boden, auf ihre Pedale und sind am Sterben, da hochzufahren und genießen, sie sagen, ja, das war so schön, ja, du hast nichts davon gesehen, du hast das nicht eingenommen. Klar, gibt es da auch andere, die da wirklich sich Zeit nehmen und das eben genießen. Und ich denke eben, das ist der Punkt, den viele naturbegeisterte Menschen eben vielleicht ja ein bisschen vergessen haben und vielleicht einige mehr, einige weniger, aber eben viele wirklich ja den Punkt dahinter nicht wirklich nachvollziehen. Klar, es ist immer noch besser als die Natur komplett vergessen haben, und da will ich auch noch ein bisschen eingehen, aber sicher auch viele, eben wie du sagst, in die Natur, die oft in der Natur sind, jahrelang und nicht einmal eben mitbekommen, was rundherum noch wirklich alles passiert.
Genau, ich denke, was gut ist, oder wann passiert am meisten? Immer am Morgen und am Abend. Weil während dem Tag sind die Tiere dann auch am Ruhen. Sie müssen dann auch wieder sich erholen vom Winter. Sie haben Jungen aufzuziehen. Also über Mittag sind die Wildtiere auch eigentlich, die machen Siesta. darum am wichtigsten am Morgen früh, um wirklich vielleicht für eine Wanderung einfach eine Stunde länger planen oder zwei sogar und einfach an einem Ort einfach mal sitzen bleiben und einfach schauen. Und wichtig eben, nehmt einen Feldstecher mit, das muss kein qualitativ hochstehendes Feldstecher, aber und dann, oder zum Beispiel, was ich auch sage, versucht ein spezielles Foto zu machen mit einem Wildtier. Dann gehst du schon ganz anders wandern. Dann bist du ganz, wo hat das Wildtier, wo hat das Wildtier? Und dann, wenn dann noch ein schönes Foto gelingt, dann ist es perfekt. Also ich glaube, was wir eben in der Freizeit mitnehmen, ist eben der Stress vom Alltag.
Ja.
Oder? Und denken auch, jetzt machen wir am Wochenende eine Tour, wandern und dann planen wir wieder. Oder ja. Dann gehen wir los und dann müssen wir da sein, dann ist die Hütte da und ja. Statt eben halt ein bisschen mehr Zeit
nehmen. Da gibt es ja auch so ein super Beispiel in einem Podcast, ich weiß nicht, ob es Tony Robbins war oder nicht, der sagt, hey, wir machen das jetzt auch mal. Schau dich mal hier rum und schau mal auf alles, was rot ist. Was siehst du? Schau mal rum.
Ja.
Schau mal im Raum rum.
Ja.
Schau alles, suche rote Sachen, oder? Schau mich jetzt an. Was hast du gesehen, was gelb war? Sag etwas, was gelb war. Genau, das ist das. Jetzt schau rum. Gibt es gelbe Sachen?
Ja.
Schau.
Ja, es hat, ja.
Genau.
Ja.
Und das ist eben der Punkt. Wenn du eben mit dieser Einstellung schon losgehst, dann findest du, was du suchst. Der Mensch eben programmiert seinen Kopf da quasi um. Und eben, ich glaube, auch viele, die wandern gehen, gerade eben sagen wir jetzt Touristen, die sonst in der Stadt leben oder auch vielleicht nur am Wochenende jetzt hier sind und einen stressigen Alltag haben. Viele gehen wandern, eben sind dann auch so in ihren Gedanken. Das ist ja wie man passiv Auto fahren kann man auch passiv wandern, weil es ja viel einfacher ist, weil man die wie sagt man,
Wanderweg.
Den Wanderweg ja. Einfach geht und sich so in die Gedanken verliert. Dann denkt man an die Arbeit, was muss ich Montag machen, was passiert das und das und das. Und das ist ja eben genau der Punkt. Man soll die Gedanken und die Sorgen zu Hause lassen und das genießen.
Genau.
Und das ist eben mein Punkt vom Anfang, dass eben viele das nicht mehr machen.
Ja.
Bewusst oder unbewusst.
Ja, ja. Ich habe da ein Experiment gemacht. Ein Kollege von mir arbeitet in Zürich. Ich war bei ihm zu Besuch im Büro und dann habe ich ihm gesagt, hey, du hast Oberstress, was du da machst, das ist nicht gesund. Da habe ich gesagt, in 2 Wochen kommst du zu mir. Und er ist dann zu Besuch gekommen und wir sind um 4:30 am Morgen losgegangen an einem Ort, wo ich gewusst habe, da ist die Aussicht super. Wir waren bei Dunkelheit oben am Berg und da kam langsam die Sonne und dann habe ich gesagt, ich muss noch schnell weg. Und dann bin ich wirklich eine Stunde weg gewesen und habe von Weitem ihn beobachtet, wie er da einfach gesessen ist und einfach diesen Horizont gesehen hat, die Sonne, die Tiere da plötzlich, da kamen Gämsen plötzlich da. Und nach einer Stunde bin ich zu ihm und habe gesagt, und wie war es? Und er hat gesagt, hey, das war Wahnsinn. Hm. Und es ist nichts Spezielles, es ist einfach an einem Ort und einfach mal die Ruhe am Morgen, ohne Autos zu hören, ohne Pendlerstress und einfach mal zu sehen, wie die Natur oder wie die Umwelt am Morgen erwacht, ohne Einfluss des Menschen.
Ja, ja.
Und das sind dann solche Momente, die eben wahnsinnig viel bringen.
Ja, ja, das ist war lebensverändert für ihn eben. Ich habe darüber haben wir im Geschäft diese Woche ein bisschen geredet, habe ich auch eben gesagt, der Mensch, wie meine Blutlinie geht ja so viele Generationen zurück, bis zum Anfang eigentlich, weil sonst wäre ich ja nicht hier. Es hat immer funktioniert, dass es weiterging und wir leben halt, wie wir heute leben, ist so anders als vor vielen Jahren und so unpassend für den Menschen, die Urinstinkte, die in uns noch drin sind und die erwachen dann eben, wenn man in die Natur geht und man einfach merkt, wie natürlich es sich auch anfühlt, irgendwie in der Natur zu sein. Eben viele, die in der Stadt sind, sind da so gewöhnt und es ist so fremd, in die Natur zu gehen. Wenn man da schon dann nur 1-2 Stunden ist, fühlt man sich zu Hause, weil man hat eben dieses Gefühl von der Natur ist unbeschreiblich. Mhm. Und eben, ich verstehe schon, dass das halt heutzutage etwas verloren geht durch die ganze Pace, die in einer Stadt abgeht und dass man halt immer dann denkt, nein, die Natur ist langweilig, da passiert nichts. Aber eben das Nichts-Passieren ist erstens genau das, was man manchmal braucht und zweitens passiert eben trotzdem so viel, wenn man die Augen, wenn man das Gehirn mal einfach machen lässt und mal beobachten lässt.
Also eben, wichtig ist halt schon, einen richtigen Ort zu finden. Ja. Aber ich kann dir sagen, wenn man eben die Umwelt anschaut, eben darum sage ich auch, dann hast du plötzlich eine Schnecke, die du da findest. Oder du hast eben da kleine Tiere, eben eine Maus, die plötzlich da, und plötzlich merkst du, hey, ich sitze da, eigentlich überall passiert was. Und von Mikroorganismus keine Diskussion, aber schon nur, was makro zu sehen ist, ist genial. Und vielleicht ist eben schon so, wie du gesagt hast, es geht vielleicht ein bisschen vieles verloren. Wie fühlt sich zum Beispiel Kälte in der Natur an? Wie fühlt sich das an? Und so weiter und so fort. Aber eben meine Frage zu dir, wie siehst du deine Generation mit der Natur?
Ja, schwierig. Die Frage ist jetzt, ich denke, es gibt, wenn ich jetzt mal uns und meine Generation global ansehe, sind die Unterschiede riesig. Viele hier oben bei uns in der Schweiz oder ich sage jetzt mal in Bergdörfern sind ja trotzdem extrem naturverbunden, auch wenn sie mit dem Internet aufgewachsen sind, mit Social Media und da das alles kennen, sind ja trotzdem viele, die Bergsteigen gehen, die eben Skifahren gehen, die wandern gehen, die fischen gehen, die Jäger. Viele sind immer noch sehr, sehr naturverbunden und haben diesen Kontaktpunkt nie verloren und eben ziehen da auch sehr viel raus, eben machen 2 Wochen Ferien, um jagen zu gehen, um eben wirklich mal diesen Abstand zu haben. Klar, viele gehen dann auch vielleicht eben mit dem Handy und können dann nicht hundertprozentig abschalten, aber ich denke, es ist schon mal viel mehr als eben gerade Stadtkinder, Stadtmenschen, die halt wirklich vielleicht ihr ganzes Leben da in dieser Stadt aufgewachsen sind und nie in der Natur gegangen sind, nie einmal gewandert sind, nie irgendetwas damit zu tun gehabt haben. Und da, denke ich, ist schon sehr viel passiert. Klar ist das heutzutage unsere Realität, aber ich sage, schlussendlich ist das die erschaffene Menschheit, die erschaffene Realität des Menschen. Aber was wirklich auf der Welt passiert, ist die Natur. Weil wenn wir Menschen weg wären, die Natur nimmt sich alles zurück, das ist der Wandel, das würde alles wieder so kommen, wie es vorher war. Deswegen finde ich einfach es so wichtig, dass da die Leute das zurücknehmen, aber ich glaube, das ist ja auch genau eben der Trend jetzt, dass viele, sei es jetzt junge, aber eher ältere, die halt eben das ganze Leben so gelebt haben in einer Stadt, in einem Job in der Stadt, immer Pace, dies, das, Zug fahren, Bus fahren, all das und dann eben vielleicht dann auch Probleme bekommen haben mit der Gesundheit und dann halt einfach mal gesagt haben oder gesagt bekommen gehabt, von einer Person, geh mal in die Natur und eben was das mit ihnen gemacht hat. Da ist meine Generation vielleicht eben noch zu sehr drin oder zu wenig lange am Leben, dass man eben wirklich diesen Verlust merkt, was da einem überhaupt fehlt. Aber ich kann da nur jedem Jungen sagen, der jetzt zum Beispiel eben vielleicht aus Deutschland oder so zuhört und in einer Stadt ist, zum Beispiel eben in Berlin, das ganze Leben da nur war, nimm mal den Zug oder Auto, wenn ihr es schon habt, geht mal ein bisschen raus aus der Stadt, irgendwo in einem ländlichen Dörfchen und geht mal 10 Minuten laufen. Muss ja nicht wandern sein, sondern einfach mal weg von diesen ganzen Betonkonstruktionen und einfach mal Gras berühren, schlussendlich schon nur mal. Und eben, wie du sagst, vielleicht am Morgen, was ich immer so interessant fand oder so wunderschön im Militär, da bist du ja immer schon vor dem Sonnenaufgang wach und dann wenn bist du draußen schon auf dem Feld, machst irgendwelche Übungen und dann erwacht eben die Natur, das merkst du, wie die Vögel anfangen zu zwitschern, wie die Sonne aufgeht, wie ich war ja da im Winter dann, wenn es dann Frühling wurde und es langsam alles auftaut, das macht so viel mit einem Menschen und eben auch ich, der ja sehr Internet begeistert bin und sehr modern lebe in vielen Dingen, eben bin ich schon sehr froh, dass ich diesen Kontaktpunkt nie verloren habe und vor allem eben auch durch dich ja viel, dann gingen wir wandern und haben das und das, diese Eindrücke als Kind sind viel wertvoller als vieles andere und auch eben, dass ich merke ja, wie ich da dazu zurückfinde, immer mehr und mehr, dass ich sage, ich gehe am Abend anstatt jetzt Social Media zu konsumieren oder eine Netflix-Serie zu schauen. Nein, ich gehe jetzt einfach eben zum Beispiel auf unsere Berghütte oder irgendwohin, was ich auch dann eben gut finde, mit dem Auto zu kombinieren. Ich fahre ja gerne Auto. Fährst du eben ein Stück, zum Beispiel auf dem Pass, bleibst dann irgendwo stehen, gehst 10 Minuten schnell irgendwo weg von der Hauptstraße, sondern in die Natur. Und eben wie du sagst, dann sitzt du da halt einfach mal eine Stunde und es ist eben nicht langweilig, weil der Körper empfindet es vielleicht als langweilig gegen all die anderen Eindrücke, die man so hat, aber es ist so bereichernd, was das mit einem macht. Da habe ich auch eine Studie zu gelesen, eben Leute, die im Büro arbeiten. Der Mensch ist so nicht gewöhnt, so einen minimalen Abstand von Sichtweite zu haben. Klar, durch den Bildschirm denkt man, man guckt in die Welt raus, aber eigentlich schaut man auf 50 Zentimeter immer die ganze Zeit. Und wenn man dann den ganzen Tag gearbeitet hat, in die Natur geht und wirklich mal weit, kilometerweit schauen kann, das macht etwas mit deinem Kopf. Du kommst auf ganz neue Gedanken, ganz neue Ideen. Und was ich immer am schönsten finde daran, man merkt, wie klein man eigentlich ist, wie klein alle Probleme von einem sind und wie unwichtig man irgendwo auch ist. Die Welt, die Natur braucht uns Menschen ja schlussendlich gar nicht.
Ja. Vielleicht meine Erfahrungen, ich denke, es ist die Zeit wirklich jetzt gekommen, wo viele Menschen eben raus aus Stress wollen und auch gehen. Darum wird unsere Umwelt auch so sehr beansprucht. Ne? Wir haben ja so viele Gäste, die eben von diesem Stress flüchten. Da kommen sie zu uns in den Bergen und sie gehen am Strand irgendwo und einfach, ich denke, das haben die Menschen heute realisiert. Deine Generation, wo ich merke, extrem viel junge Leute wandern. Und was mir aufgefallen ist, sie behandeln die Natur mit viel mehr Sorgfalt als die ältere Generation.
Klar, das wurde uns halt auch so eingetrichtert, ja, eben durch Klimawandel und durch all diese Punkte. Ja. Also wird halt gesagt, passt auf, die Natur ist so fragil, ihr müsst die schützen. Genau. Eben, und das ist ja irgendwo schon etwas sehr Gutes.
Genau, und sie wissen auch. Ja. Also es ist ja interessant, ich frage ja immer junge Menschen, wo kommt ihr her, was macht ihr? Und sie wissen auch viel mehr. Und das erstaunt mich immer, das, was da ein bisschen ein negativer Trend ist, sie übernachten dann in Zelten. Und eben heute darf man eigentlich überall zelten, oberhalb der Waldgrenze. Man muss einfach Zelt auspacken, schlafen, Zelt einpacken und dann darf man wieder gehen. Aber eben da, wo eben die Wildtiere am Abend in der Nacht rauskommen, da ist dann plötzlich besetzt. Und das, was ganz schlimm ist, wir haben ja Biker und Jogger und jetzt haben wir auch neue Trends, die Nachtjogger. Die Nachtbiker. Ich sage, wieso müssen wir Menschen auch noch in der Nacht alles haben? Oder das muss ich sagen, das ist etwas, was wir aufhören müssen. Hm. Mir ist es egal, wenn ein Velofahrer über die Hauptstraße, über den Berg, über den Pass in der Nacht fährt. Hm. Aber mich stört es, wenn er einfach ein Waldweg in der Nacht noch befährt. Ja. Weil da müssen eben unsere Wildtiere Platz haben und das müssen wir auch respektieren. Ja. Also ich sehe da sehr viele Gäste, die wandern und die sehr bewusst da in der Natur sind, sehr viel Bewusstsein und das freut mich dann auch, dass das so passiert. Und was wir in den letzten Jahren haben, ist natürlich durch die Präsenz eines Raubtieres da, hat sich da schon einiges verändert, so dass die Leute immer so mit einem Gefühl da rumgehen und sagen, ja, ist der Wolf da und wo und was. Aber ich denke, auch da haben wir jetzt, gerade bei uns, ist jetzt da eine Wolfsichtung ja wirklich nichts Besonderes mehr. Wir wissen, wie wir zu verhalten haben. Wir haben in der Landwirtschaft eine gute Zusammenarbeit, Herdenschutz funktioniert, Tourismuswirtschaft funktioniert auch. Also wir haben das auch gut jetzt angepasst. Das funktioniert recht gut. Und wie gesagt, bei uns in Graubünden ist ja unsere Hochjagd ein Riesending. Das ist eine sehr, sehr große kulturelle Sache und auch eine wichtige Sache, um da die Bestände zu regulieren. Und da muss ich sagen, dann im Herbst bei uns ist wirklich die schönste Jahreszeit, wenn wir da unsere Laubwälder und da die Lärchenwälder, wenn die da die Farbe verändern, die Wildtiere dann vorbereiten wieder auf den Winter und man eben da wieder Bestände zählt und sieht, was ist da passiert, wie viele Jungen haben sie, wie viele jährliche Tiere, das ist ja auch immer wichtig. Und eben im Herbst, ich sage immer, der Herbst ist die schönste Wanderzeit. Da ist man dann am Schluss, bevor der Winter kommt, ist man dann fast alleine in gewissen Gegenden und dann ist dann die Ruhe da, die Berge sind nah und das ist dann wiederum eine Zeit, wo ich sehr genieße, weil die Jagd ist vorbei. Wir haben dann noch die Steinwildjagd, die ist auch wunderschön, kann aber sehr anstrengend sein, ist auch anstrengend. Aber von dem her muss ich sagen, die Leute, die Menschen sind sich bewusst, wir haben auch vieles richtig getan. Wir haben, der Bartgeier ist zurück, die Luchse sind zurück, wir haben jetzt auch ein Biber bei uns. Ich hatte auch schon Fotos mit dem Fischotter drauf. Wir haben Vogelarten, die zurückgekommen sind. Nicht, aber da hauptsächlich, weil eben die Nulltemperatur steigt, darum sind sie auch eher da. Und es ist schon faszinierend. Das ist, wir haben jetzt da über meinen Job geredet, über Wildtiere, was passiert natürlich. Wir haben noch viele andere Aufgaben natürlich, wenn es Wildunfälle gibt, wo man ausrücken muss, wenn man natürlich auch Fische haben wir gar nicht da erwähnt, eben die Kontrolle der Fischerei, dann der Besatz von Sümmerlingen, die kleinen Fische, damit das alles funktioniert. Also es ist es läuft sehr viel. Und bei uns, wir haben jetzt auch in der Gemeinde sehr viel wir haben neue Biotope haben wir gebaut für Amphibien zum Beispiel. Da, die haben auch neue Ausdollungen vorgenommen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Bach kanalisiert wurde, zugedeckt, haben wir diese Rohre rausgenommen und lassen wieder das Wasser eigentlich nicht freien Lauf. Aber wir haben da eben, weil Wasser ist sehr wichtig, also das, was nur am Wasser alles passiert, also schon nur an einem Bach zu sitzen, mal zu schauen, was da alles passiert, ist auch schon eine Erfahrung. Also von dem her ist es gut. Ich sage einfach, vielleicht auch abschließend, da für mich, wir leben da in eine Welt, die extrem beansprucht wird. Sei das wirtschaftlich, sei das touristisch, und wir müssen lernen, den Wildtieren wieder mehr Raum zu geben, wieder Ruhe zu geben. Wir müssen das akzeptieren. Und darum sage ich, wir haben Wildruhezonen im Winter. Die werden sehr, sehr gut eingehalten, muss ich sagen, durch gute Informationen. Wir müssen einfach schauen, dass wir nicht einfach mit dem Gleitschirm überall rüberfliegen können, weil die Tiere haben Panik. Ein Beispiel, wenn jetzt da bei uns im Herbst da oder im Sommer, muss ich sagen, da die Gleitschirmflieger, dann haben die Gämsen, die Kitze haben und die Steinböcke, die Kitze haben, Jungtiere, die flüchten, die haben Panik, dann bleiben die Kitze zurück. Und wenn jetzt da die Gleitschirme weg sind, 10 Minuten kommt der Steinadler.
Was vielleicht auch wichtig zu sagen ist, eben für unsere Zuhörer, vielleicht eben die da wirklich, ja, dass sie vielleicht jetzt nicht verstehen, wieso sie Angst vor einem Gleitschirm haben, dass sie denken nicht, das ist ja nur ein Mensch, der da fliegt, sondern was denken die, was das ist?
Ja, die denken, das ist ein Dinosaurieradler, oder?
Genau, eben das ist das Problem. Sie wissen nicht, was das ist. Sie denken, das ist ein Riesenmonster, der jetzt kommt.
Richtig, oder? Und das, man muss sich das dann Problem, mal vorstellen, wenn wir da noch Wettkämpfe haben, wo plötzlich 100 Gleitschirm-Top-Piloten da sind.
Ich glaube, das ist für viele nicht verständlich, was das Problem ist. Aber eben, die denken, das sind Riesenflugdinosaurier.
Ja, also wenn so ein Berg beflogen wird, dann ist der leer. Ja. Und was zurückbleibt, sind die Jungtiere, weil die anderen nicht folgen können, weil die fliehen panisch. Die Gleitschirme fliegen dann von Boje zu Boje. Die Jungtiere bleiben zurück, der Steinadler holt die. Ich sage jetzt nicht alle, aber holt ein paar. Dann kommen die Geißen zurück, finden die Jungen nicht mehr. Die werden galt. Das heißt, sie sind dann während der Hochjagd jagdbar. Dann werden die eigentlich von der Jagd genommen. Und dann fehlen unsere Bestände. Also da muss ich sagen, Gleitschirmfliegen ist für uns Wildhüter so wirklich ein schwarzes Tuch. Nicht, dass wir etwas gegen diese Personen haben, logisch. Absolut nicht. Ja. Und ich muss sagen, auch bei den Wettkämpfen, der Austausch ist gut. Sie haben Verständnis, da wo wir zum Beispiel einen Ausbruch der Gämseblindheit haben, die Gämsen werden ja blind und die Steinböcke, da wird das umflogen. Das funktioniert super, aber es genügt einfach nicht. Wir müssten eigentlich solche Sportarten nicht machen. Das Gleiche ist eben, wie gesagt, in der Nacht noch zu biken und zu joggen und in der Nacht noch weiß ich was. Zelten müsste man eigentlich auch nur an bestimmten Orten und nicht überall und so weiter und so fort. Also wir müssen lernen, unsere Gebiete für die Wildtiere zu belassen. Wir sollten uns auf unser Teil konzentrieren und schauen, dass es den Wildtieren gut geht. Wichtig zu wissen, wenn man Wildtiere sieht, dann muss schon was stimmen, weil sonst sind sie nicht da. Also das heißt, wenn du ein Steinadler siehst oder ein Bartgeier oder du siehst Gämsen, Steinböcke, Reh, du siehst ein Biber und so weiter, dann weißt du, da stimmt was. Auch gewisse Vogelarten, wenn du eine Art Vogel siehst, dann weißt du, die leben nur so. Und wenn die da sind, dann muss eben diese Umwelt für sie stimmen, sonst wären sie nicht da. Ja, ja. Das sind gute Indizien, um zu schauen. Und ich denke, was mich positiv stimmt, ist eben, und da muss ich sagen, die alte Generation hat gelernt. Die junge Generation ist sensibilisiert und lernt und geht sehr, sehr behutsam mit der Natur um. Und das stimmt mich eigentlich sehr positiv. Also da sind wir in einem sehr, sehr guten Weg, auf dem guten Weg. Und ich sehe, dass wir einfach, das ist einfach am Schluss, wir müssen lernen, Räume für die Wildtiere übrig zu lassen. Wir können nicht alles beanspruchen, weder an Land noch in der Luft. Und da ist es einfach wichtig, dass man halt sich manchmal zurücknimmt, die eigenen Interessen zurücknimmt. Und trotzdem empfehle ich, geht in die Natur, wie ich das gesagt habe, bleibt an Ort, genießt die Situation, die Ruhe. Man kann wahnsinnig viel mitnehmen. Und eben wichtig, Feldstecher mitnehmen, weil dann kann man dann in die Nähe, dann man sieht viel mehr, weil man muss nicht den Wildtieren annähern, sondern man sieht sie von Weitem und dann ist es eben eine sensationelle Erfahrung.
Ja, gut. Ha? Ja, ich fand es mega interessant. Ich glaube, das ist auch für die Zuschauer eben, die jetzt da nicht so in diesem Thema drin sind, eben klar, viele Touristen bei uns sind da sehr informiert und interessieren sich auch, aber eben gerade auch für Menschen, eben, die wirklich nicht oft in der Natur sind, war das sehr ein interessanter Einblick. Ich würde da einfach wirklich abschließend sagen, für alle, die zuhören, egal ob jung oder alt, für die, die mal schon lange nicht mehr in der Natur waren oder wirklich eben glauben, nein, das ist für mich zu langweilig oder das bringt mir nichts, macht mal diesen Schritt, geht mal wirklich, es muss nur eine Stunde mal am Abend sein in die Natur und schaut, was das mit euch macht. Das ist extrem bereichernd für jeden und wird euch sicher was bringen. Ja, danke fürs Einschalten. Bewertet den Podcast gerne, lasst uns einen Kommentar da, wie ihr das seht, wie ihr die Natur empfindet, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Wäre auch sicher interessant. Und ja, dann würde ich sagen, hast du noch was zu sagen?
Ja, nein, nicht. Dann vielen Dank und genießt die Natur, genießt diese Zeit da, die Ruhe. Es wird euch gut tun. Danke vielmals.
Vielen Dank.